dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich zu kommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill in die Ecke gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt steht erneut Sebastian Rose. Und wir freuen uns über einen weiteren Gast, einen Kandidaten für das Präsidium des VfB Stuttgart. Herzlich willkommen, Dr. Bertram Suck. Hallo Berti.
Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Das zweite Mal inzwischen schon.
Ja. Und wir werden auch mit dir heute unsere Stunde vollkriegen, da bin ich mir sicher. Sebastian, wir haben wieder einiges vor.
Ich werde dich da erstmal vorstellen. Dann kommen natürlich wieder die berühmten 10 steilen Thesen. Du wirst zwischendurch nochmal abfragen, wie es im e.V. aktuell bestellt ist. Und ganz am Ende wagen wir natürlich einen Blick in die Zukunft, um wirklich auch positiv und mit voller Zuversicht aus der Sendung rauszugehen.
Ja.
Dr. Bertram Suck, ich glaube beim VfB kennen dich alle als Berti. Geboren in Stuttgart, wohnhaft in Stuttgart-Kaltental. Wahrscheinlich der mit der geringsten Anreise.
Ja.
Wahrscheinlich auch super pünktlich gewesen, muss man sagen. 59 Jahre alt, promovierter Physiker und du bist Director Sonderprojekte und Assistenz, Entwicklungsleitung, Business Unit Diesel und Components, Robert Bosch GmbH.
Korrekt.
Deine Visitenkarte muss ganz schön lang sein. Du bist natürlich auch Gründungsmitglied und Geschäftsführer des VfB Fanclubs Courage Gerlingen und nicht zuletzt warst du Mitglied des VfB Aufsichtsrat von 2017 bis 2022.
Richtig.
Sofern die Faktenlage. Was natürlich Leute immer ganz besonders interessiert und ich weiß, du musst es jedes Mal sagen, aber wann und vor allen Dingen, wie bist du denn als Fan zum VfB gekommen?
Ja gut, ich bin ja schon lange VfB-Fan. Die Story mit der Dauerkarte im A-Block von 80, 81 ist, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Papierdauerkarte?
Ja, zum Abknipsen.
So.
Ich wollte schon überlegen, ob ich sie heute mitbringe.
Das wäre echt toll gewesen.
Als Beweis. Ich glaube, zur Mitgliederversammlung mache ich das tatsächlich, damit ich die auch mal hochhalten kann, damit mir das jeder glaubt.
Ist sie eigentlich eingerahmt?
Nein. Die liegt in der Vitrine, also hinter Glas, schon cool. Geschützt. Genau.
Dann wissen wir auch, wo das Museum hinkommt.
Ja, ich habe dann
ins Wohnzimmer.
Das ein oder andere beizusteuern. Genau. Und
da möchte ich kurz einhaken. Sorry.
Gerne.
VfB-Fan. Dauerkarte. Aber wie kam es dazu? Also was war der Impuls? Warum bist du ins Stadion gegangen und wie wurdest du infiziert
mit dem Fieber? Ja gut, das ist immer das berühmte erste Spiel. Das war mit meinen Eltern. 78 im Januar. Da hat der VfB gegen Schalke 6:1 gewonnen, 0:1 hinten gelegen. Ich glaube, Klaus Fischer hat das erste Tor gemacht.
Wer
und dann
sonst?
Hat dann der VfB dann noch aufgeholt und sowas infiziert natürlich und begeistert. Ich dachte dann, das muss dann immer so sein beim VfB. Da wurde ich dann später eines Besseren belehrt. Aber der Virus hat mich damit gepackt und meine Eltern waren dann glücklicherweise so tolerant und großzügig, dass ich schon in recht jungen Jahren dann, wie gesagt, in A-Block durfte mit Dauerkarte, aber auch schon auf Auswärtsfahrten durfte. Und so ist die Begeisterung immer gewachsen.
Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Auswärtsspiel mit dem VfB?
Das war auch relativ hoch gewonnen. Das war in Darmstadt. Da haben wir, glaube ich, 7:1 gewonnen damals.
Weil du bist schon Allesfahrer, oder?
Fast alles Fahrer.
Aber dieses Jahr alles mitgemacht?
Soweit? Nein, muss ich zugeben. Ich gestehe das, bin da auch ganz offen und transparent. Ich hatte vor 2 Wochen am 15. Februar Geburtstag und da habe ich das Spiel dann am Fernseher angeguckt.
Also eins verpasst.
Ja,
also das ist ja fast
nichts. Champions League natürlich auch alles mitgemacht.
Also das heißt, du gehst ins Stadion, seitdem du denken kannst und irgendwann kam das Thema Vereinspolitik mit dazu für dich.
Ja, genau. Das war ja die eigentliche Frage. Wie bin ich zum VfB gekommen, also jetzt auch in die Gremienarbeit? Das fing an in der Zeit vom Präsident Wahler. Da gab es ja diese Vereinsentwicklung, die Mitmacheraktionen, Zukunftswerkstatt, und da hatte ich mich eingebracht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe bis dahin schon so viele schöne Momente mit dem VfB erlebt, ich möchte ein Stück weit zurückgeben. Mhm. Ich möchte damit zeigen, dass ich mich dafür voll identifiziere, aber auch ein Stück weit mitgestalten, mitbewegen, weil mir das wichtig ist, wie sich der VfB entwickelt. Und so wurde man halt irgendwann auf mich aufmerksam, und ich hatte dann eine Einladung bekommen und so dann glücklicherweise dieses Mandat im Aufsichtsrat, was wirklich eine tolle, spannende Sache war, muss man sagen. Und das ist ja auch nicht alltäglich. Ich bezeichne mich immer noch als einfacher Fan aus der Kurve, so eine verantwortungsvolle Aufgabe bekommt. Ich war ja später dann im Präsidialausschuss, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Und wie gesagt, das als einfacher Fan fand ich schon eine gute Sache. Und ja, ich behaupte mal, ich habe nicht so viel falsch gemacht.
Das ist super. Ja, wir haben Berti hier, der hat Einblicke, die sonst keiner von unseren Gästen hatte, außer Dietmar Allgeier, und zwar Präsidialausschuss. Was passiert da eigentlich? Wir haben schon ein paar Mal gerätselt. Wird da entschieden, ob zum Beispiel ein Trainer entlassen wird oder nicht? Wird da entschieden, ob ein Sportvorstand eingestellt wird? Wann tagt der Präsidialrat? Inwiefern sind dann auch die Ergebnisse, die da erzielt werden, bindend für den Aufsichtsrat? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
Also es gibt eine Geschäftsordnung, bis zu welchen Budgetgrenzen der Präsidialausschuss entscheiden kann und darf. Letzten Endes ist natürlich das gesamte Gremium verantwortlich, der gesamte Aufsichtsrat. Die ursprüngliche Begründung und Intention war, relativ schnell zu agieren, damit man nicht immer das gesamte Gremium an einen Tisch holen muss und schnelle Entscheidungen treffen kann. Wenn die natürlich ein gewisses Limit überschreiten, wird der gesamte Aufsichtsrat anberufen. Ich sag einfach für heute, das gilt zu hinterfragen, ob wir denn das Gremium überhaupt noch brauchen. Heute im Zeitalter der Digitalisierung sind auch schnelle Entscheidungen über Telefon, über die digitalen Hilfsmittel möglich. Und ich stelle echt in Frage, ob das noch sinnig ist und zeitgemäß, so eine Substruktur innerhalb des Gremiums zu schaffen. Das erhöht die Komplexität, man hat die Schnittstellen, und wie die Diskussion in der Vergangenheit zeigt, sorgt immer für Unmut, für Unsicherheit. Was wird denn da überhaupt entschieden? Was ist denn das für ein spezieller Kreis? Also deswegen möchte ich das tatsächlich mal in den Raum stellen, braucht man das überhaupt noch? Und mal schauen, wie die Kollegen darauf reagieren. Wenn es da gute Argumente gibt, die mir nicht bekannt sind, oder wenn die noch valide sind, wie gesagt, ich war ja selber drin, ich müsste es wissen, aber ich stelle das tatsächlich in Frage.
Ich finde es ganz spannend, weil wir haben ja darüber diskutiert, der Präsidialausschuss wurde jetzt auf 4 Mitglieder erweitert. Ja, bislang war es ja immer so, wir hatten 2 aus dem Präsidium, plus dann eben Anker Investor Mercedes darin vertreten. Jetzt ist eben Porsche noch mit dabei. Da stellen ja schon auch viele Mitglieder berechtigt die Frage, ob dann die Mehrheitsverhältnisse so auch noch gewahrt bleiben. Wie siehst du es? Also war es ein Fehler, den auf 4 zu erweitern, oder?
Also auch das ist ein Ansatz, den es zu hinterfragen gilt. Warum stockt man das nicht auf? Dann hat man natürlich schon wieder ein größeres Gremium. Das geht dann genau in die konträre Richtung als das, was ich gerade eben beschrieben hatte, mit das einfach auflösen. Aber der Gedanke, beispielsweise 3 vom e.V. entsandte Mitglieder in den Präsidialausschuss zu entsenden und 2 von der Investorenseite, ist durchaus auch zu diskutieren. Man wird es nie schaffen, genau die prozentuale Verhältnisse genau 1:1 abzubilden. Die 78%, genau. Oder dann je nachdem, da wird man vielleicht nachher auch noch drauf kommen, auf das Thema Aktienverkauf, also mindestens die 75,1%. Aber auch das gilt zu hinterfragen und zu prüfen. Macht es nicht Sinn, dann 3+2 da reinzusetzen? Ich im Moment, Stand heute, sofern ich die weiteren Argumente nicht kenne, sage, lieber abschaffen.
Jetzt habe ich hier eigentlich schon direkt mit der Bestandsaufnahme angefangen. Sebastian, hattest du noch Fragen?
Nein, aber bevor du damit weitermachst, möchte ich auch diese Folge noch nutzen, um ganz kurz dem Fanprojekt zu danken, dass wir hier auch am Wochenende aufnehmen dürfen. Und ich möchte eigentlich alle Kandidaten fragen, ob sie mit dem Fanprojekt vertraut sind. Dich muss ich eigentlich nicht fragen, weil man trifft dich hier regelmäßig bei Veranstaltungen. Ich glaube, es ist erst ein gutes halbes Jahr her, dass wir mit dir und Andreas Grupp hier bei gefühlt 40 Grad saßen und diskutiert haben. Heute ist das Klima durchaus angenehmer. Aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank an das Fanprojekt, ohne die das nicht möglich wäre, dass wir hier alle Gespräche aufnehmen.
Ja, die Palmen sind noch da, aber das Feeling ist ein anderes.
Ja, also dem Lob schließe ich mich auch gerne an. Ich bin ja öfters auch zu anderen Veranstaltungen hier, wie du es richtig gesagt hast, Sebastian. Und die machen eine tolle Arbeit, die Jungs. Also allen Respekt.
Können wir nur bestätigen. Mhm. Der Wahlausschuss hat die Präsidentschaftskandidaten mit einer guten Frage konfrontiert. Und ich finde, die Antwort auf diese Frage macht sofort klar, ob jemand für das Amt des Präsidenten geeignet ist oder nicht. Die Frage lautete: Warum tust du dir das an? Warum möchtest du VfB-Präsident werden? Ich würde dir gern die gleiche Frage stellen, nur mit Bezug aufs Präsidium. Also warum möchtest du Präsidiumsmitglied des VfB e.V. werden?
Also es ist ja bekannt, dass ich mich schon mal zur Wahl gestellt habe und da 47% immerhin der Mitglieder, die wählen konnten oder sich beteiligt haben, erzielt habe, was für mich zeigt, ich habe durchaus den Rückhalt in der Mitgliedschaft und viele meinen, ich kann das Amt machen und bin dafür geeignet. Ich selber für mich habe die Motivation, dass ich für den Verein brenne, die Leidenschaft mitbringe und wirklich das Gefühl habe, was bewirken zu können, was bewegen zu können. Ich bringe das entsprechende Rüstzeug mit, meine ich. Zumindest hat das ja auch der Wahlausschuss dann dahingehend attestiert, dass ich die als Kandidat nominiert wurde. Aber es ist einfach die Leidenschaft und die Lust, beim VfB was zu bewirken und mitzugestalten.
Was glaubst du, warum hat es vor 7 Monaten ganz knapp nicht gereicht? Hast du dafür Gründe, hast du eine Analyse vielleicht sogar gemacht dazu?
Ja, natürlich fragt man sich das natürlich und geht in sich und stellt sich die Frage, wie geht's weiter, woran hat es gelegen? Ja, an der Stelle war halt der Andreas ein Ticken besser, aber das resultierte auch ein Stück weit aus der Gemengelage in dieser Mitgliederversammlung. Da war alles auf neu gepolt und jetzt gibt's eine Zäsur. Alle bekannten Gesichter waren per se mal schlecht, unabhängig jetzt von der Qualifikation oder was sie mitbringen. Ich denke, inzwischen hat sich die Zeit ein bisschen gelegt und man besinnt sich schon auch drauf, wer hatten dann das entsprechende Rüstzeug, den Sachverstand, die Kompetenz, die Expertise. Da glaube ich, das bringe ich alles mit und das ist mit auch eine Motivation, erneut nochmal anzutreten.
Hast du irgendwas Grundlegendes verändert in der Herangehensweise im Vergleich zum Sommer? Gibt's Programmpunkte, die du jetzt immer mit einbringst, die vielleicht im Sommer gar nicht die große Rolle gespielt haben für dich?
Eigentlich nicht. Also ich versuche dann schon, mir treu zu bleiben und meinen Werten treu zu bleiben. Wer weiß, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr ein werteorientierter Mensch bin und auch klare Positionen beziehe. Deswegen von der Grundeinstellung hat sich da nichts geändert. Vielleicht ein Stück weit jetzt mehr noch präziser zu werden und klarer in den Aussagen, dass die Mitglieder tatsächlich auch wissen, was hinter den verkürzten Aussagen, die jetzt in der Präsentation beispielsweise auf dem dunkelroten Tisch gefallen sind, was sich dahinter verbirgt.
Rollenverständnis zwischen e.V. und AG haben wir gerade eben schon gestriffen. Ich glaube, viele Mitglieder sehen da durchaus noch Optimierungspotenzial, so möchte ich es mal sagen. Erste Frage, du auch, wobei die Antwort kann ich mir fast selber geben. Wahrscheinlich ist sie ja. Und deswegen meine Frage, wie kann man denn dieses Rollenverständnis noch klarer definieren und dann vor allem auch leben und noch eine Frage, im Zweifel auch verteidigen?
Ja, also auch wenn es vielleicht ein bisschen nervt, ich bin schon ein starker Verfechter von dem Positionspapier. Da hat man damals sich intensiv Gedanken gemacht in der Arbeitsgruppe, gremiumübergreifend hinweg. Was verbindet den Verein? Wofür steht der Verein? Was haben die Gremien für gemeinsame Interessen? Und aus meiner Sicht hat es nach wie vor heute zu 100% Gültigkeit. Und da stehe ich auch zu 100% als damaliger Unterzeichner dafür. Jetzt frage ich mich, die Rechtsnachfolger in den Gremien, gab es ja verschiedene Wechsel, sehen die das auch so? Also mich würde da schon auch interessieren oder auch mal das geklärt haben wollen. Dieses Positionspapier, wie es damals verabschiedet wird, unterschreibt es jedes dieser Gremienmitglieder nach wie vor heute zu 100% genauso. Also alle Positionen, die da aufgeführt sind, zur Nachhaltigkeit, 50+1-Regel und so weiter. Und dieses Bekenntnis würde ich mir wünschen, wäre schön, wenn das alle mal erneuern würden. Wenn es dann natürlich Positionen gibt, die heute nicht mehr gültig sind, kann man über alles diskutieren. Dann muss man es natürlich modifizieren. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und wir bleiben ja nicht irgendwo auf einem Stand stehen und wollen uns da immer auch weiterentwickeln. Aber dieses klare Bekenntnis, und das ist zu deiner Frage, was vereint da den e.V. und die AG und alle anderen Gremien, die da auch involviert sind, das sind für mich die Positionen und das Leitbild des VfB.
Aber dann sollte ja eigentlich wirklich jeder und jede, die gewählt wird, das doch unterschreiben, bevor man das Amt antritt, oder?
Das würde ich mir wünschen. Hm.
Ja, das finde ich toll. Aber hast du das Gefühl, dass es zwei voneinander losgelöste Projekte sind sozusagen, AG und e.V.?
Nein, absolut nicht. Also wer das denkt, das ist der falsche Ansatz. Wir sind ein Verein, klar, da gibt es den Bestandteil e.V. und AG, die natürlich in einer Symbiose voneinander leben und gegenseitig voneinander abhängig sind. Und beide profitieren davon und beide können erfolgreich sein. Und deswegen ist das keine Konkurrenz und man darf nicht sagen, das sind die von der AG oder die vom e.V. Beides hat für sich die Daseinsberechtigung, wohl begründet. Damals kam die Entscheidung zur Ausgliederung. Das mögen die einen oder anderen das nicht gut gefunden haben und auch heute noch nicht gut finden. Aber das ist nun mal so, wie es ist. Es wurde entschieden, das war ein Mehrheitsentscheid. Und jetzt gilt es, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, wir haben die allerbesten Voraussetzungen im Verein. Wir haben so ein Potenzial, so eine Strahlkraft. Klar, wenn der VfB schlecht spielt, dann ist immer ein wir hatten es ja jetzt jüngst, weiß gar nicht, das Datum jetzt hier heute, aber es ist ja egal, wird danach ausgetragen.
Wir nehmen direkt auf, ja. Am Samstag, genau. Nach dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Und wir halten es so, dass wir die erste Halbzeit gut fanden und die zweite Halbzeit einfach vergessen.
Es gab eine zweite Halbzeit.
Nein. Genau. Ja. Aber was ich damit sagen will, wenn es dann sportlich gut läuft, dann partizipiert natürlich auch der Verein davon. Und das strahlt natürlich ab. Umgekehrt, übers NLZ sind wir ganz eng verbandelt, wenn wir den Grundlagen- und Aufbaubereich im e.V. Unter der Verantwortung haben und dann der Übergang in den Profibereich. Also da gibt es so viele Schnittstellen. Deswegen, die Frage ist eigentlich müßig. Du darfst sie natürlich gerne stellen.
Mir geht's darum, hast du auch das Gefühl, dass das im Verein, ich meine damit das Ganze, AG und e.V., im Verein auch so gelebt wird von allen aktuell?
Ja, da muss man natürlich auch kontinuierlich dran arbeiten. Also da hat dann schon jeder seinen Blick und seinen Schwerpunkt. Ist auch ein Stück weit legitim, aber das große Ganze und das Gemeinsame müssen wir da in den Vordergrund stellen. Und die, die den Gedanken nicht mittragen, bin ich nochmal beim Positionspapier, auch wenn es vielleicht nervt, wo alle Fraktionen oder alle Gremien unterschrieben haben, das ist das Verbindende und das Einende und das gilt es zu leben.
Wenn ich jetzt von außen drauf blicke, als normales Mitglied, dann fällt mir auf, dass in unserem Präsidium eigentlich ständig Unruhe herrscht. Jedenfalls ist das, was bei mir ankommt. Man sieht dann auch, Konflikte werden über die Presse ausgetragen, teilweise über Social Media. Es wird durchaus auch versucht, entweder Fans oder Kapitalvertreter zu instrumentalisieren. Warum ist das deiner Meinung nach so? Warum ist es so schwer, wirklich eine konstruktive Zusammenarbeit im Präsidium des VfB Stuttgart hinzubekommen?
Natürlich hängt es am Ende des Tages immer ab von den handelnden Personen. Und also ich für meine Person proklamiere, dass ich mein Ego immer zurückstelle, wenn es um das Thema VfB und den Verein geht. Und das war halt in der Vergangenheit, muss man leider so sagen, bei dem einen oder anderen nicht gegeben. Deswegen ist für mich auch ganz wichtig, ich habe das ja auch in meinen Handlungsfeldern beschrieben, am dunkelroten Tisch, als erstes, dass wir im Präsidium zu einem Team finden. Und Team heißt auch wertschätzen, was der andere kann, was der andere nicht kann. Die gegenseitigen Erwartungshaltungen abzugleichen, die Rollenverteilung, da kann der eine das besser, das andere kann der andere besser, aber das muss abgeglichen und ausgesprochen und geklärt sein. Und da kann man natürlich durchaus einen Diskurs führen um die beste Lösung und das Ringen um die beste Lösung. Das ist ja auch legitim und auch gut so, um diese beste Lösung zu finden. Aber am Ende muss immer dann eine Einigkeit sein, eine Lösung, die alle mittragen und die auch in einem Wortlaut nach außen getragen werden und kommuniziert werden. Und das ist eigentlich das Zielbild, was ich auch schon in meiner Unterlage dann manifestiert habe, wie ein Präsidium agieren kann und somit auch Vertrauen in alle Schnittstellen hin, zu den Mitgliedern, zu den Gremien, zu den Abteilungen, zwischen e.V., zwischen AG, dann optimal agieren kann. Das ist mein Credo.
Jetzt kandidiere ich nicht. Ich möchte trotzdem ein Statement loswerden, weil ich finde es wirklich wichtig für das künftige Präsidium, dass man in dem Moment auch den Mitgliederwillen respektiert. Ja, also mir ist es halt wichtig, wenn unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Ansichten in dieses Präsidium gewählt werden, dass es trotzdem immer noch wichtig ist, nicht zu vergessen, dass all diese Menschen von uns Mitgliedern gewählt wurden. Und dann gilt es halt auch mal, diese Positionen auszuhalten innerhalb des Präsidiums und nicht beleidigt zu sein und halt einfach zu sagen, ja, also dann suche ich jetzt den Weg über diverse Medienvertreter oder sonst irgendwas, sondern das ist der Wille der Mitglieder gewesen, dass eben das Präsidium so aussieht, wie es aussieht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dann der ein oder andere nicht so richtig damit was anfangen konnte, aber dann ist er halt falsch, weil am Ende weißt du nicht, mit wem du gewählt wirst. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Sebastian, jetzt kommen wir aber zu deinen...
Darf ich da noch eine Bemerkung machen? Stimme ich dir zu 100% zu, alles richtig, was du gesagt hast. Aber es kommt natürlich auch darauf an, diesen Mitgliederwillen dann auch kontinuierlich ja, abzufragen. Im einen Fall, wir haben ja das Instrumentarium der Mitgliederbefragung, was für meine Begriffe viel zu wenig eingesetzt wird, um einfach mal so den Puls zu fühlen, was sind die Themen, die die Mitglieder umtreibt, aber auch zu ganz konkreten Fragestellungen einfach mal die Mitglieder befragen, wie, hey, wie denken ihr darüber, ist das eine gute Sache, sollen wir das weiterverfolgen und so. Und das mit in die tägliche Arbeit vom Präsidium mit einbeziehen, das halte ich auch für eminent wichtig.
Ja, gehe ich komplett mit. Ja. Die Thesen, Sebastian.
Die Thesen, jetzt genau. Wird's
interessant.
Ja, ein Highlight in jeder Sendung. Wir haben uns überlegt, wir brauchen Thesen von euch Kandidaten. Und da wir uns nicht sicher waren, wie steil denn diese Thesen von euch formuliert werden, haben wir uns überlegt, wir machen das einfach selber und formulieren die Thesen für euch. 10 Stück sind's, 5 davon bekommt jeder. Mhm. Und du sagst erstmal, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Aber wir haben natürlich hinterher Gelegenheit, ausreichend drüber zu reden, wenn du Punkte hast, wo du sagst, da kann ich jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Sondern das muss ich erläutern. Genau, dann starte ich mal rein. Also These 1 wäre, der Präsident des e.V. ist immer auch gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats der AG.
Stimme zu.
75+1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
Stimme zu.
Die Anzahl der Amtsperioden für Gremienmitglieder sollte zeitlich begrenzt werden.
Ja. Stimme zu.
Der Vereinsbeirat ist aktuell mit 9 Mitgliedern überbesetzt.
Stimme nicht zu.
Auf Investoreninteressen wird beim VfB zu viel Rücksicht genommen.
Da müssen wir nachher drüber reden.
Also keine Antwort.
Können wir machen. Die Ticketpreise, insbesondere für die Champions-League-Spiele, sind angemessen.
Stimme nicht zu.
Ein Stadion für die VfB-Frauen mit 20.000 Plätzen ist zu groß.
Stimme nicht zu.
VfB-Mitgliedern fehlt der direkte Einfluss auf die Entscheidung in der AG.
Stimme zu.
Der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung.
Müssen wir drüber reden, weil da gibt es ja einen Satzungsantrag dazu.
Keine Antwort, also stimme nicht zu, stimme zu, kriegen wir von dir nicht.
Ich respektiere das Votum der Mitglieder, die das okay. In der Mitgliederversammlung entscheiden. Mhm.
Und zu guter Letzt, die Zusammensetzung der vom Verein entsandten Aufsichtsratmitglieder muss verändert werden.
Stimme zu.
Okay, das war's schon.
Wir haben Gesprächsbedarf.
Wir haben Gesprächsbedarf. Und dann lass uns doch gleich über die Mitgliederversammlung sprechen, ja. Über die Hybride, weil da haben wir ja gerade eben schon so 2 Sätze von dir zugehört. Du hast jetzt weder zugestimmt, noch dem Ganzen eine Absage erteilt. Wie ist deine Position dazu?
Also ich verstehe sehr wohl die Mitglieder, die sagen, heute im Zeitalter der Digitalisierung muss es doch möglich sein, zumindest teilzunehmen und den Verlauf der Mitgliederversammlung zu verfolgen. Die andere Position der Mitglieder, die sagt, wenn ich mich tatsächlich dafür interessiere und engagiere, dann muss ich das halt auch in Kauf nehmen und am Tag der Mitgliederversammlung auch vor Ort sein. Und das ist natürlich ein Spagat, der schwer aufzulösen ist. Wobei wir dann hier noch gar nicht das Thema Wahlen berücksichtigt haben. Das wäre für mich nämlich nochmal ein gesonderter Punkt. Also ich glaube, das ganze Thema ist noch nicht ausgereift. Jetzt warten wir mal ab, wie diese Entscheidung dann ausgeht auf der Mitgliederversammlung. Die Satzungskommission hat ja hier dazu einen Vorschlag erarbeitet. Was für mich aber noch viel spannender und wichtiger wäre, und da würde ich gerne auch eine Arbeitsgruppe mal oder die Mitglieder befragen und wie man damit künftig umgeht, ist das Thema Wahlen, Briefwahl. Warum sollte das nicht möglich sein, im Vorfeld zu wichtigen Entscheidungen für Leute, die im Ausland wohnen, die weiter weg sind, die krank sind, wie auch immer, die Möglichkeit bieten, aktiv an dem Vereinsgeschehen teilzunehmen in Form von einer Abstimmung. Und ich habe da jetzt kein fertiges Konzept dazu, aber das wäre tatsächlich unter Einbezug von engagierten Mitgliedern eine Möglichkeit, um mal da Konzepte und Ideen zu entwickeln. Und da kann man das ja auch mal auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung bringen. Also das wäre ein Punkt, den mich da schon sehr auch umtreibt, nicht jetzt nur getriggert durch die Bundestagswahlen, aber das wäre ein Punkt, den gilt es auf jeden Fall zu klären, weil das Thema schwelt. Und da brauchen wir einfach Klarheit. Und das wäre mein Ansatz.
Wäre es denn für dich denkbar, die Mitgliederversammlung für Mitglieder, die nicht vor Ort sein können, live zu streamen, aber man kann praktisch nicht teilnehmen bei den Abstimmungen? Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man erstmal schauen kann, wie sowas überhaupt dann angenommen wird? Also wenn ich halt die Wahlmöglichkeit den Mitgliedern erstmal nicht zur Verfügung stelle, aber zumindest mal die Veranstaltung erlebbar mache, könnte das ja auch positive Effekte haben für zukünftige Mitgliederversammlungen.
Richtig, zumindest man hätte dann auch die Teilhabe gefordert der Mitglieder, die das verfolgen können, die Themen, die Aussprache an sich, was ja ein Kernelement der Mitgliederversammlung ist, das live zu verfolgen und zumindest dann das mitzubekommen, was treibt die Mitglieder um, was sagen die handelnden Personen dazu, wäre für mich durchaus ein Ansatz, den ich für machbar, eigentlich auch für gut halte.
Mhm. Sebastian.
Nee, finde ich spannend. Auch Thema Briefwahl finde ich total spannend. Also dann ist man ja aus dieser Rechtsunsicherheit vielleicht raus, was Online-Wahlen angeht. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, da muss irgendwie ein Stück weit was reformiert werden. Aber wenn ich richtig verstehe, dann muss die Entscheidung auf jeden Fall in der Mitgliederversammlung gefällt werden. Deswegen hoffst du, dass der Satzungsänderungsantrag auch durchgeht und die Entscheidung wieder zurück an die Mitglieder geht.
Was mir dann noch einfällt, wir hatten mal die Idee, wir machen einfach so eine Art Watch-Partys.
Wahlpartys, ja.
Wahlpartys irgendwo in Baden-Württemberg und natürlich auch überall in Deutschland, wo es vielleicht Fanclubs gibt. Und dann kann man von dort aus abstimmen.
Mir wurde leider gesagt, das ist nicht finanzierbar.
Also ich bitte dich, wir haben gerade eben 50 Millionen Euro für unseren Sturm ausgegeben und stehen auf Platz 8. Ist einfach jetzt mal meine Vermutung nach diesem Spieltag. Sei es drum, du hast ja auch eine These rausgesucht.
Ja, natürlich. Und zwar, das interessiert mich sehr, weil es mich auch umtreibt, ein Stadion für die VfB-Frauen ist geplant. Aktuell, wie man hört, mit 20.000 Plätzen und auch natürlich für das NLZ. Und alle Leute sagen, das ist halt viel zu groß. Du hast gesagt, nö, eigentlich nicht.
Ja, also ich sehe es jetzt nicht isoliert allein für die Frauen. Ich meine, ich bin Anhänger und Verfechter des Frauenfußballs, bin ja auch Gründungsmitglied der Abteilung und im Fanclub der Brustringfrauen.
Alle
also,
drei hier ja, anwesend ja, sind doch, Mitglied des Fanclubs ja. Und ihr könnt es auch werden. Ja. Tretet bei.
Genau, und also das ist dann schon mehr als ein Faible, was ich da habe. Ich halte es auch für wichtig und für zeitgemäß, dass wir als großer, bedeutender Verein uns auch mit dem Thema auseinandersetzen und tatsächlich das auch fördern. Deswegen habe ich ja in meinen Zielen auch geschrieben und in den Visionen, will ich es gar nicht nennen, aber so ein perspektivisch ein Zustand in 2033, dass sie die Frauen in der Bundesliga fest etabliert haben. Und da gehört natürlich ein Stadion dazu. Die Größenordnung gut 20.000, das muss man vielleicht auch noch die zweite Mannschaft dann ins Kalkül ziehen, wenn sich das teilen lässt und beide da drin spielen, wäre das vielleicht auch eine Win-Win-Situation, die man da schaffen würde. Auf der anderen Seite ist mir auch klar, wenn die Zuschauer fehlen und sich da dran verlieren bei einem Spiel der Frauenmannschaft, haben wir natürlich auch nichts gekonnt. Also die Frauen müssen dann schon auch entsprechend, denn deswegen der Aufruf an der Stelle, attraktiven Fußball spielen, damit sich das Stadion dann auch füllt.
Genau, aber klar ist, dass sowohl die zweite Mannschaft wie auch die Frauen eine eigene Spielstätte brauchen. Es kann ja nicht sein, dass die zweite Mannschaft da in Groß-Asbach spielt und niemand auf Stuttgart hinfährt und dass die Frauen da auf drei verschiedenen Plätzen spielen. Also da ist klar, es muss ein eigenes Stadion her. Und ob das jetzt dann 20 oder 15.000 oder 12.000 Plätze sind, ich glaube, das ist dann auch aus deiner Sicht erstmal zweitrangig. Hauptsache ein eigenes Stadion.
Ich meine, es ist ja auch für die Frauen, wenn die in Oberturkheim spielen, in der Identifikation, das gehört einfach in die Nähe vom Neckarpark, wie man das realisiert, die ganzen infrastrukturellen Herausforderungen, die man da zu lösen hat, dessen bin ich mir natürlich voll bewusst, ohne dafür jetzt schon eine Lösung zu haben, aber auch das räumliche, örtliche näher heranrücken wäre für mich ein Punkt, wo man dran arbeiten muss.
Du hast der These zugestimmt, dass VfB-Mitgliedern der direkte Einfluss auf die Entscheidungen der AG fehle. Kannst du dazu was sagen? Was siehst du da an Problemfeldern?
Also es ist ein sehr spannendes Thema, schwieriges Thema. Da geistert ja auch der Begriff Fanvertreter rum, wobei ich mich persönlich nie als Fanvertreter im Aufsichtsrat bezeichnet habe. Aber das Konstrukt oder Konzept, jemand stärker damit in das Gremium mit einzubinden, aus der Mitgliedschaft, von den Fans, das kann man durchaus mal diskutieren, was da für Möglichkeiten gibt. Ich weiß natürlich, dass die Mitglieder im Aufsichtsrat mandatiert sind, keine gewählten Mitglieder in dem Sinne sind, was auch per Aktiengesetz gar nicht zulässig ist. Aber so ein Abgesandter, der zumindest auch die Werte und die Ideen, die Denkweisen damit vertritt und einbringt, halte ich schon für eminent wichtig. Ich habe mich damals in der Rolle zwar so gefühlt, auch wenn ich das jetzt nicht in der gewählten Position war, aber da in die Richtung einen stärkeren Einfluss zu nehmen, das kann auch über das Präsidium passieren. Jemand, der sehr fanaffin ist oder aus der Kurve kommt, könnte auch so eine Rolle wahrnehmen.
Aber würdest du diese Position im Aufsichtsrat dann über die Mitgliederversammlung legitimieren lassen oder müsste das dann trotzdem letztlich nur über den Aufsichtsrat beziehungsweise über das Präsidium eigentlich entschieden werden, wer dann da reingeht.
Ja gut, letzten Endes, klar, formal entscheidet
formal, ja.
Die Hauptversammlung und das Präsidium dann als Mehrheitseigner. Also das würde ich ergebnisoffen lassen im Moment. Das gilt zu diskutieren. Da sind auch gute Vorschläge gefragt aus der Mitgliedschaft oder engagierte Mitglieder, die sich da einbringen wollen und Ideen haben. Aber zumindest würde ich gerne die Diskussion anregen, wie da ein Konstrukt, wie ein Konzept aussehen könnte, um sowas zu gewährleisten.
Bist du der Meinung, dass unser Aufsichtsrat in der aktuellen Besetzung, Quantifizierung gut aufgestellt ist, oder würdest du sagen, wir brauchen mehr Sitze, weniger Sitze? Würdest du da irgendwas verändern
wollen? Also was auf der Hand liegt, ist ja klar, es fehlt Sport- oder Fußballkompetenz oder Expertise. Und ich glaube, das würde dem Gremium gut zu Gesicht stehen, da sich entsprechend zu verstärken. Was die anderen handelnden Personen angeht, ich meine, es ist so, wir haben ja jetzt in der Amtsperiode dann von neu zu besetzenden Präsidium dann die Aufgabe, dann auch im Laufe der Amtsperiode dann die Zusammensetzung des Aufsichtsrates dann neu zu gestalten oder wieder zu besetzen, je nachdem. Ich bin halt der Meinung, die Mitglieder haben eine schwere Aufgabe, ich habe es ja selber am eigenen Leibe erfahren, die Interessen zu balancieren, zum einen, also die abgesandten Mitglieder jetzt des e.V., von denen spreche ich jetzt, die Interessen des e.V. Hinreichend zu berücksichtigen. Aber sie haben ja auch gesetzmäßig die Aufgabe, bestmöglich im Sinne der AG zu agieren. Und das ist dann wieder so ein Spagat, so ein Balanceakt. Strapazier es noch einmal, das letzte Mal, Thema Positionspapier, wie ich mich da ausrichte. Das ist Helft, das gibt dann Orientierung, auch für die Mitglieder. Und wer sich daran nicht orientiert und auch keinen Wertbeitrag in dem Gremium liefert, da muss man dann schon die Frage stellen, ist das dann noch richtig? Ich werde natürlich jetzt nicht, das wäre jetzt nicht seriös und auch nicht professionell, über aktuelle Personen reden. Das macht man nicht, die haben alle ein gültiges Mandat. Aber perspektivisch kann man da schon sicher das hinterfragen und gegebenenfalls dann auch Änderungen vornehmen.
Sollte man dann die Mitglieder auch stärker einbeziehen, was die Auswahl der entsandten Kandidaten in Aufsichtsrat für den e.V. angeht? Weil aktuell ist es ja so ein Stück weit eine Blackbox. Man kriegt eine Pressemitteilung und heißt, der VfB e.V. entsendet XY in den Aufsichtsrat. Und denkt man, oh, schön oder nicht schön, aber man kriegt ja vorher gar nichts davon mit und ist nicht involviert.
Ja, das ist genau das Gleiche, was ich auch fragen wollte. Ich würde es nur noch gerne ergänzen, um die Thematik des Anforderungsprofils, was ja auch komplett intransparent ist. Also mir gegenüber jedenfalls wurde nie irgendwie offen damit hausiert, wie man zur Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder kommt.
Ich weiß es natürlich, aber sag mal mal so.
Kannst du es uns sagen?
Ja, also wenn ein Anforderungsprofil existiert und man der Meinung ist, es gibt verschiedene Expertisen, die es zu besetzen gilt, möglichst divers, möglichst breit, auch vielleicht Fachthemen.
Was wäre denn so eine Expertise? Weil wirklich, ich weiß es
Digitalisierung,
ja.
Sport, Fußballkompetenz, Internationalisierung. So mal ganz grob auf der obersten Flughöhe geredet. Und dann hat man ja Suchfelder quasi definiert. Und wenn die Neubesetzung oder Wiederbesetzung ansteht, spricht aus meiner Ansicht nach nichts dagegen, das auch publik machen. Wie will sich denn ein neuer Aufsichtsrat formieren? Und wenn dieses Anforderungsprofil klar ist, oder Fanbelange, haben wir jetzt gerade gesagt, dass man in die Mitglieder, wenn das definiert ist, spricht ja nichts dagegen, dann auch Vorschläge an das Präsidium oder an die Hauptversammlung zu richten. Inwieweit die dann berücksichtigt werden können, steht ja auf dem anderen Blatt. Aber man muss ja da nicht oder es ist ja gut, wenn man dann Vorschläge hat, mit denen man sich auseinandersetzen kann, so will ich sagen. Und damit hätte man ja dann auch schon eine Partizipation.
Ich bin dir, glaube ich, in deine Frage komplett reingedonnert. Oder wurde
dir das war jetzt ja eigentlich meine Frage, weil du hast ja auch gesagt, man kann dann die Mitglieder halt stärker mit einbeziehen, was die Auswahl der Aufsichtsrat.
Zumindest im Sinne eines Vorschlagsrechts beispielsweise.
Ich meine, dass da nicht die ganze Mitgliederversammlung dann drüber abstimmt, wer in Aufsichtsrat kommt, ist ja auch klar. Aber aktuell ist es ja eine komplette Blackbox.
Du darfst dir wieder eine These raussuchen.
Über ich bin ja immer gern zu haben für die populistischen Thesen. Und da müssen wir über die Ticketpreise reden. Du hast gesagt, die Ticketpreise sind aktuell gerade für die Champions-League-Spiele nicht angemessen. Und damit meinst du wahrscheinlich nicht, dass die Tickets zu günstig sind.
Ja, also zumindest, was die Heimtickets angeht. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein Stück weit positiv überrascht, dass für die Auswärtstickets, ich war ja auch bei jedem Auswärtsspiel, dass ja eine Cap gab oder also quasi eine Limitierung. Da profitieren natürlich nur die Auswärtsfahrer oder die Gäste, die bei uns sind.
Wobei die Limitierung, die ja von der UEFA vorgegeben wird, schon relativ hoch angesetzt ist und es gibt genügend Clubs, was mich tierisch nervt, die einfach bereit sind, die Strafzahlungen der UEFA zu akzeptieren und die Preise dann trotzdem ignorieren. Höher zu setzen. Ja, okay. Also PSG ist da ein gutes Beispiel. Kann man mal in Dortmund nachfragen, was da eine Karte gekostet hat fürs Halbfinale. Also ja. Am Ende ist es...
Ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Ist es ein gutes Denkmodell erstmal, ja, aber ja. In der Umsetzung schwierig. Aber sorry, ich habe dich schon... Ich muss... Bitteschön.
Ja, mein Ticketpreise ist generell, jetzt hast du, die Frage war ja gestellt für die Champions League speziell.
Aber generell.
Aber generell, ich meine, man muss es immer ausbalancieren. Da sind wir bei der alten Diskussion, wer finanziert den Spielbetrieb und die Einnahmen und dass es da höherpreisige, höherwertige Tickets gibt, ist auch klar, die dann ein Stück weit das andere subventionieren. Ich glaube einfach, da muss die Balance stimmen und es darf halt nicht die Tendenz entstehen, dass dann auch auf den einfacheren Plätzen, auf den Kurvenplätzen das Niveau zu stark mit ansteigt. Und da denke ich, sind wir an einem Limit.
Glaubst du, dass ihr im Präsidium dann Einfluss nehmen könntet auf sowas ganz Konkretes wie Ticketpreise oder auch Cateringpreise?
Ja gut, über den Aufsichtsrat, da werden ja solche Sachen dann an den Vorstand der AG gerichtet. Und da ist dann immer die Frage, sind das jetzt operative Themen, wo sich der Aufsichtsrat ja nicht einzumischen hat oder eher strategischer Art, wo man dann sagt, na, für eine langfristige Entwicklung wollen wir uns da und dahin als Verein oder als AG dann auch entwickeln und das dann mit dem Vorstand auf den Weg gibt. Ich glaube, darüber zu reden und dann auch die Strategien gemeinsam zu entwickeln, dass auch die Vorstände wissen, wie die Erwartungshaltung seitens des Vereins ist. Glaube, das ist schon ganz wichtig und über diese Schiene hat man schon eine Einflussnahme. Und nochmal, da bin ich wieder bei dem Bild vorher. Ich meine, wir haben ja dann das Interesse als gesamtheitlicher Verein, dass wir wachsen, gedeihen und die Zufriedenheit der Mitglieder auch sicherstellen, dass die nach wie vor ins Stadion kommen können, sich das leisten können. Und da haben wir als e.V. ein Interesse, aber genauso gut die AG, das ist ja klar.
Wobei man dazu sagen muss, es gibt Angebote für Fans, die jetzt nicht den ganz großen Geldbeutel haben. Das Problem ist nur, dass sie natürlich A, schnell vergriffen sind und B, im Verhältnis zu den etwas teureren Karten natürlich verschwindend gering sind. Also klar, du kannst mir jetzt auch ein Ticket für 22 Euro anbieten. Haben wir ja gesehen, gegen Bayern in deinem Bereich waren es, glaube ich, 25 oder 22 Euro pro Sitzplatz.
Genau, das wird die rausgelöst aus der Dauerkarte.
Aus der Dauerkarte. Ja, ja, also ich gehe davon aus, die meisten wollen eine Dauerkarte. Also die meisten VfB-Fans wollen jedes Spiel sehen. Ja. So, das ist dann auch fair, finde ich. Aber du hast natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, Gegentribüne, Mitte, Mitte bieten wir jetzt für 60 Euro an. Kann auch, glaube ich, jeder nachvollziehen. Wichtig ist aber, ich glaube auch für den VfB Stuttgart, dass wir junge Fans ins Stadion bekommen, die sich das leisten können, ja, ins Stadion zu gehen und die auch die Möglichkeit haben, nicht nur die theoretische, an Ticket zu kommen. Weil, brauche ich dir nicht erklären, Cannstatter Kurve, Stehplatzbereich, ja, weiß nicht, wie viele Tickets da jedes Mal weggehen, aber es sind auf jeden Fall mehr Menschen im Bereich, im Stehplatzbereich, als Tickets weggehen. Sprich, da gibt's eine große Anfrage. Vielleicht ganz anderes Thema, wäre es für dich zum Beispiel eine Überlegung wert, die Untertürkheimer Kurve zu einem Stehplatzbereich umzubauen? Das ist jetzt nicht, zählt jetzt nicht auf Ziele ab, die Verdi so umsetzen will, aber mal ganz grundsätzlich.
Also große Teile stehen ja bereits schon. Deswegen ist vielleicht die Änderung gar nicht so groß. Vielleicht auch, ich weiß, bin ja auch Mitglied in der Garde, wo die älteren Herrschaften dann auch ins Stadion gehen, erst vorgestern auf dem Stammtisch, wo das auch ein Thema war. Natürlich ältere Herrschaften wollen oder müssen sitzen, weil sie gar nicht die 90 Minuten stehen können. Da muss man dann schon auch Räume schaffen, wo das dann auch gesichert ist und die sich halt auch zum Teil dann auch beschweren, dass zu viel gestanden wird. Jetzt ist das natürlich auch ein Element der Stimmung und ja, zeigt die Begeisterung und da die Nachfrage halt doch so groß ist, müssen wir echt darüber nachdenken. Also ich fände es nicht schlecht. Inzwischen kenne ich auch viele, die ausgewichen sind, notgedrungen. Früher war das ja immer so ein bisschen, die Untertürkheimer Kurve, so zweitklassig mehr oder weniger. Inzwischen gehen da auch viele hin, weil ja auch die Stimmung dort überschwappt mit den Wechselgesängen und so. Also auch die UK ist da tatsächlich Teil der Fangemeinschaft, der Fankultur. Und man sieht natürlich dann wunderbar auch die Choreos. Also hat auch Vorteile, dort zu sein. Ich fände es durchaus gut, wenn man das überlegen würde.
Du bist jetzt schon lang genug im Stadion, hast ja auch genauso wie wahrscheinlich schon irgendwelche Spiele im UEFA-Pokal gesehen vor 17.000 Zuschauern, dass das Stadion jetzt immer voll ist. Es war auch in der zweiten Liga voll. Denkst du, das geht jetzt immer so weiter oder muss man auch gucken, dass man die Leute, also ich weiß nicht, aber kann man davon ausgehen, dass es einfach immer so bleibt oder spielen wir irgendwann wieder vor 20.000, wenn der VfB mal wieder, wird er nicht machen, absteigen sollte.
Ja, wird er nicht.
Ist natürlich schwierig vorherzusagen. Also erstmal freuen wir uns natürlich alle, dass jetzt dieser Boom entstanden ist und diese Nachfrage mit den ganzen daher eingehenden Problemen, dass nicht jeder ein Ticket bekommt. Ich habe es ja in meinem eigenen Fanclub genau das gleiche Thema, wenn wir Tickets zugeteilt bekommen, wie verteile ich die dann, nach welchem Schlüssel sind, kriegen es die Allesfahrer oder Fehlfahrer, weil die sagen, naja, ich habe ja das Anrecht drauf, oder kriegen es die, die noch nicht so oft dabei waren, die sagen, ich möchte aber auch mal dabei sein. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Will nicht sagen Luxusproblem, aber das bringt halt das mit nach sich. Anderer Punkt in dem Zusammenhang, und dann beantworte ich deine Frage konkret, hängt natürlich auch mit ab mit der Mitgliederentwicklung. Es ist ja toll und gut, und der VfB, der e.V. profitiert ja enorm davon, über die Mitgliederbeiträge, dass wir solche Mitgliederzahlen haben. Und ich war ja selber Teil der Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung, und da haben wir das Ziel damals gehabt, über die 100.000 zu kommen. Das haben wir dann geschafft, und jetzt geht's immer weiter. Aber das muss natürlich auch ein gesundes Wachstum sein, nachhaltig. Und die ganzen logistischen und infrastrukturellen Probleme müssen nachgeführt werden, um das Niveau zu halten. Weil sonst passiert Folgendes, das Ganze kippt um, und deswegen heißt die Arbeitsgruppe ja jetzt inzwischen nicht nur Mitgliederwerbung, sondern auch Mitgliedererhalt, damit man das Level dann auch entsprechend halten und nicht wieder hinten runterkippt, weil dann haben wir auch nichts gekonnt. Und aus Frustration, dass die, wir wollen die ja nicht verbrellen, die Mitglieder, dass die dann abspringen, ist auch nicht der richtige Weg, was natürlich passieren kann. Und das beantwortet vielleicht dann deine Frage, wenn wir uns sportlich nicht weiterentwickeln und auch die Attraktivität beim Verein dabei zu sein, das Erlebnis, alles, was im Verein, in der Vereinspolitik sich tut, sich nicht positiv entwickelt, dann kehren möglicherweise die Fans dem Verein den Rücken, und dann wird sich das auch im Spielbetrieb überhaupt gar machen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das Level halten.
Wer definiert denn, das fiel mir jetzt so gerade ein, eigentlich diesen Verteilerschlüssel für die OFC-Tickets? Weiß man das? Kann man das erzählen?
Also die die Zuteilung an die OFCs, die, also wenn ein gewisses Kontingent zur Verfügung steht, das wird ja über die Fanbeteiligung zugeteilt. Ja, welcher OFC wie viel bekommt.
Und wer
aber du meinst jetzt die Summe, wie viel der OFC bekommt. Und
weil da gibt's ja einen Verteilerschlüssel.
Muss ich ehrlich gestehen, weiß ich jetzt im Detail nicht. Mein Teil geht über die ADKs, über die Auslandssauerkarten ja schon weg.
400,
das ist ja genau in der Größenordnung, das ist ja schon mal fix. Und dann, aber kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie dann, wenn es überhaupt einen Mitgliederverkauf gibt, das ist ja auch nicht immer, also Kiel.
Heidenheim ist auch so ein klassisches Beispiel.
Auch so ein Klassiker, genau. Aber das ist halt, ja, der Kuchen ist endlich. Und ich will da nicht, dass dann der, wo am lautesten schreit, dann die meisten kriegt. Man muss es halt einigermaßen fair machen. Fair wird es wahrscheinlich in dem Sinne nie geben, weil es immer welche geben wird, die dann sich benachteiligt fühlen und sagen, ich hätte es eigentlich doch dringender gebraucht und gehabt. Aber was man machen kann, ist es transparenter zu machen, dass solche Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, dass das einfach klar ist, nach dem und dem Schlüssel, das sind die Regeln, und so machen wir das. Und wenn das sich nicht bewährt, dann nichts ist fix, man kann das ja auch ändern. Aber es muss einfach offen und transparent sein, wie das vonstatten geht.
Ich habe mir noch eine These rausgesucht. Ihr wisst es mit Sicherheit, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin Verfechter der gedeckelten Legislaturen. Das heißt, man darf nur eine bestimmte Anzahl von Legislaturen in VfB-Gremien absolvieren. Da hast du zugestimmt.
Ja, ich kenne natürlich die Argumente pro und contra. Das ist wie bei jedem Thema, du musst die Chancen, Risiken, pro und cons gegeneinander abwägen, und am Ende sagst du, in die Richtung geht's, unter Inkaufnahme der möglichen Nachteile. Bei dem Thema ist es so, natürlich, wenn sich jemand bewährt auf einer Position, warum soll man dann denn das verbieten oder nicht zugestehen, eine zweite Amtsperiode zu machen oder eine dritte?
Viele gab es nicht, die dritte erreicht haben, muss man dazu sagen. Also.
Aber prinzipiell, die Frage stellt sich ja dann, wenn jemand das Zeugs hat, erfolgreich ist, beliebt ist und das Gesamtpaket dann passt, dann wäre es ja eigentlich fast schon sträflich zu sagen, dem verbietet man das, da weiterzumachen. Auf der anderen Seite, glaube ich, neuen Schwung da reinzubringen, mal aus einer anderen Perspektive, jemand die Möglichkeit zu geben, das anders zu machen. Warum sollte man dann da das zementieren und dann den anderen nicht die Möglichkeit geben? Aber über eine Wahl, wenn es halt jemand gibt, der schon die lange Erfahrung hat, das ist dann halt die eine Position, und die Mitglieder können ja entscheiden, ob sie dann frischen Wind wollen unter einen anderen Kandidaten.
Hey, ich denke mir halt immer, wenn du zwei Legislaturperioden bekommst, sind das, das
9 Jahre in diesem
wären
Fall.
Wären das ja, 9 Jahre. Das ist schon massiv. Also gerade in diesem Business sind 9 Jahre schon echt krass. Und dann finde ich eigentlich schon, dass man sagen kann, okay, das war jetzt super, es hat gut funktioniert, aber wir brauchen vielleicht neue Sichtweisen auf alte Probleme, im ganz schlimmen Fall, aber dann ist er wahrscheinlich nicht mehr Präsident. Aber eigentlich wäre es am besten, wir schaffen es überhaupt mal, dass ein Präsident 2 Legislaturperioden übersteht. Ja, also das oder auch natürlich ein Präsidiumsmitglied.
Im, im Moment stellt sich das Problem ja nicht, aber ich sag, ich habe die feste Absicht, die kompletten 5 Jahre zu machen und erfolgreich zu machen.
Toi, toi, toi.
Ja, ich glaube, dann sind wir mit den Thesen, soweit ich das sehe.
Hast du noch? Ich hätte nämlich noch eine.
Oder ich habe nicht so richtig aufgepasst, das kann ich nicht auch sagen. Also wenn du noch eine Frage hast zu den Thesen, dann gerne.
Ja, und zwar geht es mir um den Vereinsbeirat. Da hast du, glaube ich, auch beim dunkelroten Tisch anklingen lassen, dass man darüber mal sprechen muss. Was ist eigentlich die Aufgabe des Vereinsbeirats jetzt? Wo soll es hingehen? Wir haben die These formuliert, ist der Vereinsbeirat mit 9 Mitgliedern überbesetzt? Hast du gesagt, nee, sehe ich nicht so. Können wir darüber mal sprechen, wie der Vereinsbeirat sich aus deiner Sicht eigentlich jetzt aktuell ja gerade aufstellt? Weil so richtig klar ist ja jetzt für uns nicht, was da noch so passiert. Ich kann ganz kurz mal zusammenfassen. Für mich ist klar Budgetierung und über die Budgetierung fürs Präsidium kann man auch eine gewisse Kontrollfunktion ausüben. Mhm. Darüber hinaus, was passiert da? Also ich tue mich schwer damit zu verstehen, was der Vereinsbeirat die ganze Zeit macht. Ich weiß natürlich durch Hintergrundgespräche so ein paar Themen, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich es als Individuum weiß. Es sollten ja alle Mitglieder verstehen, das sind die Aufgaben des Vereinsbeirats.
Ich meine, klar ist, dem Vereinsbeirat bricht eine wichtige Aufgabe weg, jetzt durch den Wahlausschuss. Ich sagen muss, das hat sich jetzt gut bewährt. Lob an der Stelle auch nochmal an den Wahlausschuss, der das wirklich professionell und gut gemacht hat. Jetzt nicht, weil ich nominiert worden bin, sondern er ist natürlich auch...
Zweimal.
Also einmal war der Vereinsbeirat. Und dafür habe ich jetzt ja auch den direkten Vergleich einmal über das Gremium erfolgreich gekommen und übers andere. Also nochmal Respekt und Lob an den Wahlausschuss an der Stelle. Ist jetzt aber nicht das Thema. Aber die Aufgabe an sich fällt ja weg. Und der Vereinsbeirat, habe ich das Gefühl, erfindet sich jetzt schon auch ein Stück weit neu. Gerade über das Thema Incentivierung. Ich glaube, wir haben es vorher schon ganz kurz angesprochen. Oder war es im Vorgespräch, weiß es schon gar nicht mehr. Ihr erklärt es geschwind auf die Gefahr hin, dass ich mich dann da wiederhole. Es gibt ja auch die Möglichkeit, vereinsübergreifende Ziele zu incentivieren, heißt dann quasi monetär dann zu belohnen, sage ich es jetzt mal ganz platt. Das ist auch mein Interesse, das mit dem Vereinsbeirat einvernehmlich natürlich zu regeln, weil wir müssen gemeinsam an denselben Zielen arbeiten. Alles andere wäre ja absurd und deswegen bin ich da mit einem Austausch sehr interessiert an den Vereinsbeirat, auch an die 3 Säulen, an die verschiedenen Sparten gerichtet, nicht nur Fans und Mitglieder. Aber das ist ja nur eine der Aufgaben. Die andere Aufgabe haben wir, wie gesagt, dem Wahlausschuss jetzt übertragen. Und jetzt kommt die Frage, was macht er dann? Natürlich hat er die Aufgabe, das Präsidium zu beraten. Und da kann man natürlich unendlich kreativ werden. Wir haben ja heute jetzt auch schon viel drüber gesprochen, welche Themen, wo wir Vorschläge brauchen, auch als Präsidium. Wir finden das ja dann nicht alles selber, sondern sind ja auf den Input aus der Mitgliedschaft, aus dem Vereinsbeirat angewiesen. Und da kann man schon beliebig kreativ werden. Und da würde ich auch den Vereinsbeirat challengen, da auch entsprechend aktiv zu werden. Auf der anderen Seite, ich bin ein guter Zuhörer, ich lasse mir das auch erklären und wenn der Vereinsbeirat da der Meinung ist, irgendwas in die eine oder andere Richtung zu machen, dann wird man das im Präsidium diskutieren. Da glaube ich, gibt es schon genügend Handlungsfelder und Aufgaben, wo der Vereinsbeirat produktiv, effektiv, in einer konstruktiven Zusammenarbeit arbeiten könnte in Zukunft.
Das heißt, du würdest die Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Vereinsbeirat ein Stück weit enger verzahnen und auch gerne den Vereinsbeirat mit einbinden, wenn es um Vereinsentwicklung geht, ganz konkret.
Absolut. Also ich sehe das als deren, wenn es vielleicht jetzt nicht 1:1 so in der satzungsgemäßen Formulierung drin steht, aber wenn man sich die Satzung durchliest, was die ureigenste Aufgabe des Vereinsbeirats ist, fällt es für mich definitiv darunter. Mhm.
Lass uns beim Blick in der Zukunft bleiben und darüber sprechen, wie denn ein neues Präsidium aussehen könnte, um deine Pläne umzusetzen, deine Vision wahr werden zu lassen, brauchst du ja auch die richtigen Leute an deiner Seite. Und deswegen die Frage, wie sehe denn dein Wunschpräsidium aus? Beziehungsweise mit wem glaubst du, könntest du am besten zusammenarbeiten, um deine Ziele dann auch umzusetzen?
Also ich mache es jetzt nicht an Personen fest oder an Namen. Das müssen die Mitglieder nachher entscheiden. Für mich sind die Eigenschaften
Dann lass es mich anders formulieren. Wen wählst du denn am 22. März zum Präsidenten?
Das weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ich weiß, dass viele Mitglieder schon mit einer vorgefertigten Meinung da vielleicht reingehen, aber es gibt ja noch einen oder anderen, den einen oder anderen Auftritt, wo mein Meinungsbild dann abrundet.
Ja, zum Beispiel bei uns. Also, ne? An der Stelle nochmal so. Hinweis auf die 3 Videos, die wir aufgenommen haben.
Genau.
Mit Dietmar Alger, Pierre-Henrik Steiger und Jochen Haas.
Die werde ich mir natürlich alle in voller Gänze anschauen und mir meine Gedanken drüber machen. Das ist doch klar.
So. Und den Daumen da lassen.
Und auch dieses. Aber ich sag mal so, also sich da von vornherein festzulegen auf irgendeine Koalition oder Konstellation, halte ich für töricht. Das führt auch zu nichts. Also ich sag so, ich kann mit jedem zusammenarbeiten, glaube ich, dass ich so teamfähig bin. Aber ich erwarte mir von den Kollegen dann schon auch einen konstruktiven Austausch, einen kritischen Austausch. Ich habe ja ein eigenes Blatt in meiner Präsentation, die man übrigens auf meiner Homepage bertram-suck.info auch runterladen kann.
Kleiner Werbeblock
an der Stelle. Ein klares Zielbild entwickelt, wie ein Präsidium aussieht. Und ein Präsidium heißt ja dann inklusive des Präsidenten. Und es ist für mich ein Führungsteam. Und Team heißt eben klare Absprachen auch, was ist die Erwartungshaltung an den einen, was kann der mir geben, damit der Verein erfolgreich ist in meiner Arbeit, was gebe ich ihm und wo ergänzen wir uns. Und diesen Spirit, das möchte ich raushören und danach werde ich meine Entscheidung ausrichten.
Aber glaubst du, dass die Wahl des Präsidenten, die ja vor der Wahl des Präsidiums stattfindet, dann nochmal Auswirkungen haben könnte auf Wahlentscheidungen für eben das Präsidium?
Ja, da muss man jetzt nicht um den Brei herumreden. Ganz klar, die Amtsinhaber haben ja schon mal per se den Vorteil, die kennen im Moment das laufende Geschäft, die kennen die Themen viel besser, sind dann näher dran, die haben miteinander zu tun, die sind aufeinander eingestellt. Das ist ein gewisser kleiner Vorteil. Aber ich würde trotzdem sagen, die Mitglieder sollen sich anhand jetzt dieser Podcasts und Informationsveranstaltungen, was es sonst noch gibt, gibt ja auch bei den Fanclubs noch das ein oder andere, tatsächlich ihr Bild machen und danach ausrichten. Ich sehe das Ergebnis offen und wirklich Entscheidung bitte treffen nach Inhalt, nach Sache und nicht nach irgendeinem Nasenfaktor oder weil da irgendjemand schon mal mit jemand was gemacht hat.
Wenn ihr auf Bertis Webseite geht, werdet ihr sehen, dass Berti Pläne für 2033 entworfen hat. Es gibt eine Vision sozusagen, also es spielt in deiner Präsentation eine große Rolle, passt genau in dieses Segment. Vereinsentwicklung, Museum, VfB-Frauen in der Bundesliga, der VfB als Champions League-Dauergast, da arbeiten wir natürlich alle mit dran, vor allem auf den Rängen mit unterschiedlichen Unterstützungsaktionen. Wie willst du diese Ziele umsetzen und wie sieht der Plan aus, um dahin zu kommen, 2033 das umgesetzt zu haben, was du dir vorstellst?
Also ich habe dazu dann auch diese Handlungsfelder. Ich habe sie bewusst nicht Ziele genannt, sondern Schwerpunkte, wo und wie wir zusammenarbeiten. Das Thema Team, das haben wir schon abgehakt und die Erwartungshaltung. Aber das eine ist dann auch stärker die Einbindung der Mitglieder. Wir haben das Thema Mitgliederbefragung auch schon gestreift und da halte ich jetzt das auch als Handlungsauftrag für das kommende Präsidium, die letzte Mitgliederbefragung tatsächlich auch wirklich sauber abzuarbeiten. Ich glaube, da sind schon auch noch Punkte drin, die halt jetzt angegangen sind möglicherweise. Da kenne ich jetzt auch nicht jedes Detail, was da schon in der Umsetzung ist. Aber über die Mitgliederbefragung, die Themen, die da adressiert sind, tatsächlich dann auch konsequent umzusetzen. Und das zahlt alles ein auf die große Vision, dass wir uns zu einem beliebten Verein entwickeln, zu einem großen Verein, dass wir die Mitgliederzahlen vielleicht noch ein bisschen steigern, aber zumindest konstant halten, wenn wir so als Präsidium operieren und agieren. Und das Thema Arbeitsgruppen habe ich auch schon so ab und zu mal fallen lassen, halte ich auch für eminent wichtig, nicht nur als symbolischer Akt, um die Mitglieder einzubinden und da die Teilhabe zu schaffen, sondern wirklich über den Inhalt, weil die Mitglieder wissen oft Dinge viel besser und haben auch gute Ideen.
Welche Themen stehen da für dich im Fokus?
Also für mich ist erst einmal die Aufnahme der bestehenden Arbeitsgruppen. Mir erschließt sich das überhaupt nicht, warum wir die jetzt in der Interimsphase, oder ist ja gar keine Interimsphase mehr, jetzt haben wir ja zumindest ein gewähltes Präsidium und einen benannten Präsidenten, warum wir die Arbeitsgruppe zum Sponsoring, Arbeitsgruppe wieder, also Mitgliedererhalt, Und es gab eine dritte, müsst ihr jetzt gerade nachgucken, wo man die gestoppt hat. Mhm. Also die könnte man ohne weiteres aus meiner Sicht, hätte man die auch weiterlaufen sollen, weil das ist eigentlich jetzt verschenkte Zeit und die Experten, die da dran arbeiten oder Mitglieder, engagierte Mitglieder, deren Wissen, deren Know-how, das ist ja ein unheimlicher Schatz, das weiterzumachen. Aber andere Themen hat es ja vorher angesprochen, Thema Briefwahl und alles Dinge, wo man den VfB moderner, professioneller, schneller gestalten kann, das umzusetzen. Und nochmal, das zahlt alles dann auf die großen Themen ein in der Weiterentwicklung. Mhm.
Wir waren noch bei den Handlungsfeldern.
Handlungsfelder, ja. Gut, Zielentfaltung habe ich schon genannt. Satzungskommission, die haben jetzt gute Vorschläge erarbeitet auf der Mitgliederversammlung. Schauen wir mal, was da dann tatsächlich durchgeht. Letzten Endes wird das Thema Briefwahl dann auch für die Satzungskommission relevant sein. Aber dann auch weitergerichtet zu mittelfristige Themen, wenn es rundum geht um die Infrastruktur. Großes Problem, große Herausforderung, wie man das im Neckarpark gestaltet. Wir haben ja vorher das Thema Stadion angesprochen. Und da möchte ich auf jeden Fall die Abteilungen ganz stark mit einbeziehen, im Sinne von einer Art Potenzialstudie. Was geht denn? Was ist denn machbar? Auch im Zusammenspiel zwischen den Abteilungen, da wo es Schnittstellen gibt, beispielsweise die Leichtathletik dann mit dem Stadion für die zweite Mannschaft. Das muss ja, da muss es ja eine Gesamtlösung geben, wo jeder dann ja einen Gewinn oder einen Benefit sozusagen draus zieht. Für mich, das habe ich vorher noch gar nicht angebracht, aber deswegen auch als mittelfristiges Handlungsfeld, das Thema Grundlagenvertrag, mhm. Also die Basis, die Geschäftsbasis sozusagen, die das regelt, das Miteinander mit dem mit der AG, mit dem EV, wenn es darum geht, Mitgliederbetreuung, also die ganzen Themen, mhm. wo dann wir auch wieder ein Stück weit Rückfluss haben aus dem NLZ, also überall, wo die Schnittstellen sind, da meine ich, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzugucken. Wir haben da einen großen Schritt gemacht, damals mit der Arbeitsgruppe, wo auch monetär der EV partizipiert hat, dann mit einer gewissen Summe und haben da ja auch im Zusammenarbeitsmodell dann, glaube ich, entwickelt, wo diese ganzen Geburtsfehler aus der Ausgliederung ein Stück weit eliminiert hat. Aber ich bin der Überzeugung, da nochmal tiefer reinzugucken und nochmal zu gucken, wirklich im Sinne von einem ja konstruktiven Miteinander zwischen EV und AG, wo es da noch Optimierungspotenzial gibt.
Kann man es so unterbrechen, dass der EV von den Erfolgen der AG mehr partizipieren müsste, deiner Meinung nach?
Ja, der EV ist die Mutter und die hat das Baby großgezogen und ihre Obhut. Warum soll da nicht ein Benefit im Sinne ja von beiden Einheiten dann da sein? Ich glaube, das ist nicht in Widerspruch.
Also könnte man so sagen, rebelliert da gerade der Pubertierende so ein Stück weit?
Na, so will ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber
Polemik ist hier unser Ding. Wir haben jetzt viel über große Ziele gesprochen und auch wieder viel über Profifußball, finde ich. Du hast eben die Garde angesprochen, es gibt natürlich auch viele weitere Abteilungen. Wie würde denn jetzt eine Tischtennisabteilung oder die Garde oder Faustball profitieren, wenn du ins Präsidium gewählt wirst?
Also auf jeden Fall würde ich mich mit den Abteilungen intensiv auseinandersetzen. Ich habe ja in meiner ersten Bewerbungsphase schon Kontakt zu allen Abteilungen gehabt und kenne zum großen Teil die Sorgen und Nöte. Die sind jetzt vielleicht auch neu oder andere geworden, da intensiv in den Austausch gehen, um da gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Natürlich hängt es immer dann über das Thema Geld, das Budget, das ist das eine Thema, aber es geht ja dann auch um Lösungen, die finanzierbar sind im Sinne der Abteilung, um sich da weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch in dem stärkeren Zusammenschluss, Paradebeispiel war ja das Thema Stadion, Leichtathletik und zweite Mannschaft bzw. Frauen, gibt es da schon auch genügend abteilungsübergreifende Themen, die wir da angehen können und gemeinsam diskutieren können. Und da bin ich für jeden Dialog offen. Und genau.
Jetzt wirst du am 22. März gewählt. Ja, läufst am 23. oder am 24. März, der Montag, zum ersten Mal in die Geschäftsstelle rein als neues Präsidiumsmitglied. Klar, du wirst dich dann mit deinen neuen Kollegen erstmal auseinandersetzen oder auch KollegInnen und wirst dich mit Sicherheit mit der AG-Seite, mit den Vorständen mal kurz unterhalten. Aber was ist das erste Thema, das du angehen möchtest? Das erste Handlungsfeld, das für dich sozusagen entscheidend sein wird?
Also erstmal werde ich auf die ganzen Mitarbeiter zugehen und die natürlich.
Die habe ich vergessen. Ja.
Das ist ja das A und O.
Das sind auch die wichtigsten. Ohne die funktioniert ja gar nichts. An der Stelle, du kannst gleich weiterreden, aber das muss ich immer wieder sagen. Herzlichen Dank an alle VfB-Mitarbeiter, egal ob AG oder EV. Ja. Was die da reißen, ist großartig und was die aushalten müssen teilweise. Grüße gehen raus an den Service. Mhm. Ist wirklich unter aller Sau zum Teil, aber wirklich großen Respekt an alle VfB-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die reißen da unten wirklich die Hütte ab. Sorry.
Kann ich mich nur anschließen und das gebührt natürlich auch der Respekt und im Sinne einer kollegialen Zusammenarbeit. Viele Mitarbeiter kenne ich ja auch schon oder kennen mich, aber das wird das Allererste sein. Und dann würde ich tatsächlich nach meinem Fahrplan der Handlungsfelder vorgehen und mich mit meinen Präsidiumskollegen zusammensetzen. So, jetzt sind wir ein Team, aber ein Team, das kannst du nicht verordnen. Du musst zum Team wachsen und gegenseitig mal die Erwartungshaltungen und Vorstellungen abgleichen, um dann auch einen gemeinsamen Plan zu machen, weil jeder hat seine Vorstellungen. Jetzt unterstelle ich mal, dass die sich nicht konträr widersprechen. Da gibt es viele Überdeckungen. Zumindest werden die Mitglieder das, hoffe ich, so auch die Konstellation zusammenwählen, dass das Gremium auch vernünftig und zielgerichtet arbeiten kann. Aber dann gilt es auch, einen gemeinsamen Plan zu entwickeln und die entsprechenden, wer verfolgt was, Maßnahmen da abzuleiten. Und dann hinterher, das habe ich jetzt bei meinen mittelfristigen Handlungsfeldern vergessen, das durchaus nach einer gewissen Zeit, also nicht am ersten Tag gleich, aber perspektivisch dann auch anzupassen und zu überprüfen, sind wir denn eigentlich noch auf Kurs? Ist es das, was wir uns vorgenommen haben? Ist es das, was die Mitglieder von uns erwarten? Und das gilt es dann immer von Zeit zu Zeit auch kritisch zu überprüfen, zu hinterfragen und gegebenenfalls auch anzupassen.
Und wenn es nichts wird, bleibst du trotzdem der Vereinspolitik des VfB Stuttgart in irgendeiner Form erhalten oder ist dann erstmal Durchschnaufen angesagt?
Ich werde nicht in ein tiefes Loch fallen, bin ich beim letzten Mal auch nicht. Mein Herz schlägt für den VfB und ich habe so eine große Leidenschaft. Ich werde immer zum VfB halten und natürlich dann auch, gegebenenfalls sollte das hier nichts werden, wobei ich tatsächlich nicht damit rechne, aber sollte der Fall eintreten, auch mich zumindest anbieten, wenn meine Hilfe, mein Rat gebraucht wird über Arbeitsgruppen und so weiter, dann auch für den VfB da sein.
Das war's schon. Wir haben es schon geschafft, Sebastian. Ja,
und dann tut es wieder wie im Flug. Also
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Uns war es eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Stehen bestimmt noch ein paar Termine an, die du bis zum Wahltag wahrnehmen kannst. Das Ganze wird ausgestrahlt am 12. März. Ist zwischen 12. und 22. März noch irgendwas wichtig, wo man dich sehen kann, wo du dich nochmal vorstellst, präsentierst, wo Fragen vielleicht gestellt werden können? Wie können Mitglieder mit dir in Kontakt treten?
Also über, wie gesagt, meine Homepage, die Adresse wurde ja schon genannt oder wird vielleicht auch nochmal eingeblendet.
Selbstverständlich.
Da gibt's ein Kontaktfeld. Dort ist auch eine Seite mit Terminen, wo ich öffentlich anzutreffen bin. Ich habe jetzt für mich das Format gewählt für die öffentlichen Themen, dass ich in VfB-Treffs gehe. Ich werde nächste Woche bei meinem eigenen Fanclub sein, zum Stammtisch. Ist aber ein offener Stammtisch. Also jeder, der Fragen oder Interesse hat, einfach in den Austausch, auch in einer kleinen Runde mit mir zu kommen, ist da herzlich eingeladen. Mittwoch 18.30 Uhr im Fantreff Courage in Gerlingen. Da gibt es noch einen Termin im Kick and Rush in Backnang. Und jeder Fanclub ist herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen. Ich komme auch gerne hinzu. Da haben wir schon einzelne Termine. Das ist aber dann mehr oder weniger bilateral, wo ich mit den Fanclubs mache und dorthin gehe. Aber wenn da jemand Interesse hat, komme ich gerne hinzu. Ich dränge mich nicht auf. Es ist nur ein Angebot. Aber macht bitte davon Gebrauch.
Macht davon Gebrauch. Wir danken dir, wünschen dir viel Erfolg am 22. März und bis bald. Ciao.
Danke.
Ciao. Ciao.